Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist Rainer Strätz. Er ist stolze 84 Jahre, darf man sagen, jung und schön, dass du heute hergefunden hast. Hallo, servus Rainer.
Hallo, servus.
Bist gut hergekommen.
Danke, ja. Bei dem schönen Wetter kann man auch schön herfahren.
Du fährst nach wie vor noch Auto?
Aber selbstverständlich, kein Problem.
Du wirkst sehr fit. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt in der Rente?
23 Jahre.
Und die ist noch nicht langweilig geworden?
Nein, man beschäftigt sich ja.
Du hattest ein sehr, sehr, sehr interessantes Leben. Auf dieses wollen wir heute zurückschauen, denn du kamst auf Empfehlung von Arnold Novak, mit dem hatte ich bereits eine Folge, er ist mein Zahnarzt, und er hat gesagt, Mensch, ruf doch mal den Rainer Strätz an, der hat die interessantesten Geschichten. Denn du bist Polizist, aber hattest einen ganz besonderen Aufgabenbereich. Welcher war das?
Mein Aufgabenbereich war speziell die Spurensicherung.
Darüber werden wir heute sprechen. Ich würde aber gerne noch ein Stück weiter zurückgehen, denn so richtig bayerisch hörst du dich ja nicht an.
Ich bin eigentlich überall daheim. Angefangen hat es im damaligen Saargebiet, das heute das Bundesland Saarland ist. In Eisweiler war ich 3 Jahre alt, da kam die Nachricht vom Feld, der Vater ist gestorben, ist gefallen, sagt man. Und die junge Mutter hat 2 Kinder an der Hand gehabt und hat mit ihrer Schulfreundin telefoniert, die durch die Kriegsereignisse von Nürnberg nach Heilsbronn, Mittelfranken, verfrachtet worden war. Und die hat für uns gesorgt, hat uns eine Wohnung besorgt und war uns zunächst einmal geholfen.
Die Mutter hätte ja dann eigentlich zu Hause in Eisweiler bleiben können. Warum ist sie geflohen?
Ja, die war ohne Arbeit. Der Lebensunterhalt stand in Frage. Und von Heilsbronn aus konnte sie sich eine Stelle suchen. Sie hat gearbeitet in der Fränkischen Landeszeitung in Ansbach. Und von da an ging es wieder aufwärts.
Wie alt war deine Schwester?
Die war 2,5 Jahre jünger. Wie der Krieg aus war, war ich 5. Und die Schwester Irmi, die war 3,5 Jahre alt. Ja. Wir haben dort gehungert. Ich kann mich mit Schrecken an 6 Wochen Bohnensuppe erinnern, weil wir nichts anderes zu essen hatten. Und dann musste man noch den Zwischenaufenthalt, möchte ich so mal so sagen, in München ertragen, bis 1947 im Sommer. Da hat es geheißen, der Dr. Bühner fährt in die Rhön, der nimmt euch mit. Und die Mutter, die war schon in der Rhön, die hat sich im Bauernhof nach dem Hagemöllers Franzl umgeschaut. Und die Geschichte ist zur Wirklichkeit gereift. Und im November 1947 haben die beiden geheiratet, meine Mutter und der neue Stiefvater, der uns sehr großzügig empfangen hat. Ich erinnere mich an einen Berg Karamellbonbons, die er für uns beide angehäuft hat, in einer Zeit, wo es praktisch nichts gegeben hat.
Oh, das ist schon toll.
Ja.
Weil eigentlich heißt, muss man immer Angst haben, um Gottes Willen, wie wird der neue Stiefvater, ja, mag er uns oder mag er uns nicht?
Ja.
Ihr hattet da Glück, du und deine Schwester.
Ja, jetzt müsste ich eigentlich das Anwesen ein bisschen beschreiben. Das war eine Mühle, der Dorfname Hagemühl, das war ein althergebrachter Mühlenbetrieb mit Steinmalwerk. Schnapsbrennerei war auch dabei.
Ein reicher Stiefvater.
Für damalige Verhältnisse, ja.
Warum hast du dann den Beruf des Polizisten ergriffen und nicht den des Müllers?
Das geht auf die Wünsche meines leiblichen Vaters zurück. Der wollte, dass ich eine höhere Schule besuche, und das hat meine Mutter konsequent verwirklicht. Es war aber trotzdem ein Wurm dabei, weil ich Angst gehabt habe vor der lateinischen Sprache. Und dazu möchte ich bemerken, dass ich als 3-Jähriger ein französisches Kindermädchen gehabt habe, die Madame Annelou aus Metz. Das war ja gleich nebendran in Eisweiler.
Aber wenn ich höre Kindermädchen, stammst du ja schon aus einer wohlhabenden Familie. Der Papa war im Krieg, klar, aber wenn die Mama dann sich noch ein Kindermädchen leisten konnte, Respekt.
Der Papa, der hatte einen Nachteil. Der hatte kein Abitur, aber er wollte Leutnant werden. Er war also als Fähnrich sozusagen Offiziersanwärter und musste eine Tapferkeitsprüfung bestehen im heutigen Weißrussland, Belarus, und hat dort eine Gruppe Soldaten einen Höhenzug hinaufführen müssen, und zwar er als Held vorausgehend. Und er war ein großgewachsener, schlanker Mann. Wahrscheinlich war das sein Nachteil, denn er bekam einen Halsdurchschuss. Ein Schuss, ein Treffer und tot war er.
Oh,
das hat uns aus dem Feldpost erreicht, die uns das so erläutert hat.
Wurde dann damals die Leiche vom Papa wieder nach Hause gebracht oder liegt die jetzt irgendwo in den Bergen?
Die liegt heute noch in Weißrussland.
Nach der Schule ging es dann gleich zur Polizei, oder wie entstand der Wunsch, ein Polizist zu werden?
Die Oberrealschule hat für mich so begonnen. Aufnahmeprüfung in Brüggenau mit einem Jahr Verspätung, weil der Anmeldetermin zunächst einmal versäumt worden ist. Dann bin ich sitzen geblieben. Ich war letzten Endes 19 Jahre, wie ich mit der angefangenen Oberstufe nicht mehr weitermachen wollte. Ich habe also an Ostern 1959, im Alter von 19 Jahren, habe ich gesagt, jetzt habe ich erst die mittlere Reife hinter mir und es sind noch 2,5 Jahre bis zum Abitur vor mir. Dann bin ich ja 21 Jahre alt, bis ich Abitur habe. Das tue ich mir nicht an. Dann habe ich selbstständig entschieden, ich mache das, was der Manfred Jost, ein Schulkamerad in Brüggenau, gemacht hat. Der ist zur Bereitschaftspolizei nach Nürnberg und hat eine zackige Uniform gezeigt, die mir zwar eines Teils zugesagt hat, andererseits aber für mich schon immer unbehaglich war. Ich habe jedenfalls den Weg wie der Manfred Jost eingeschlagen und bin am Montag, 2.11.1959 in die Bereitschaftspolizei Bayerns eingetreten.
Hat denn der Beruf des Polizisten Spaß gemacht?
Absolut, ja.
Was ein Traumberuf?
Da denke ich, zum Träumen ist da nicht viel Raum. Man wird da sehr schnell mit den Realitäten, sprich unterste Schublade des Volks, konfrontiert. Und da ist zum Träumen, zum Beispiel im Nachtdienst, kaum eine Möglichkeit gegeben.
Hast du ein Beispiel für uns, wo du sagst, ja, also da hat es mit der Träumerei dann aufgehört?
Ich war das ganze Jahr 1963, war ich sozusagen Schutzpolizist, also Uniformträger. Da erlebt man dann nachts den Besuch in den Wirtshäusern, dass man als Polizist reinkommt und die Sperrstunde kontrolliert. Und da sitzen natürlich oft einmal irgendwelche Kerlbrüder oder sonstige Gäste.
Verärgerte Gäste, die gerne noch sitzen bleiben würden.
Und das ist immer so eine Sache des Fingerspitzengefühls. Und da war ich eigentlich immer sehr darauf bedacht, nicht den Zorn der Betroffenen unnötig zu provozieren. Dann sind natürlich auch Schlägereien gewesen. Da war zum Beispiel auch ein erster schwerwiegender Fall. Da muss ich immer darauf achten, dass ich von der Zeit der Schutzpolizei erzähle und andererseits aber auch von der Kripo. Denn zum Jahreswechsel 1963-64 hat der Dienststellenleiter einen Kriminalbeamten-Nachwuchs gesucht. Und interessanterweise haben die erfahrenen Schichtpolizisten überhaupt keine Lust oder kein Interesse gezeigt, sich für die Kripo zu melden. Und für mich stand fest, das ist für mich eine Möglichkeit, die Uniform auszuziehen.
Die Uniform hat dir nie richtig gefallen?
Nein, hat mir nie richtig gefallen.
Jetzt muss ich nochmal zurückgreifen. Schutzpolizei ist für dich der normale Streifenpolizist.
Ja.
Und Kriminal, die Kripo, die beschäftigt sich dann mit den schweren Fällen.
Mit dem Strafgesetzbuch. Der Schutzpolizist hat mit Verkehrsrecht zu tun und mit einfachen Sachen auch, auch wenn es ein Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung ist.
Wie lange hatte dann die Ausbildung zum Kommissar der Kripo gedauert?
Es ist so, dass ich voll ausgebildeter Polizeibeamter war, und zwar Inspektor. In Bayern gab es Inspektoren, die wurden im Laufe der Zeit von Norddeutschland her kommender Trend abgeschafft. Die wurden einfach umbenannt in Kommissare. Und ich bin zum Beispiel als Kriminalhauptkommissar in Pension gegangen.
Hm? Ah, nicht der Spurensicherer, sondern ein Kriminalhauptkommissar.
Ja, meine dienstliche Bezeichnung ist Kriminalhauptkommissar.
Ah, okay, hm? Okay.
Und ja. meine Funktion war Spurensichern. Mhm. Wir waren drei Spurensicherer in Schwabach und sind in einem Gebiet, so groß wie das Saarland, unterwegs gewesen. Das waren drei Großlandkreise, Nürnberger Land, Weißenburg, Gunzenhausen und Rothilboldstein.
Du warst dann bei der Kripo, bist du dann gleich in die Spurensicherung gegangen oder hast du dir erst noch einen anderen Bereich angeschaut?
Es war erst so, 1964 bin ich nach Fürstenfeldbruck, war das, angemeldet worden und auf Lehrgang geschickt worden. Das ist mit heute gar nicht vergleichbar. Das war ein Lehrgang von 6 Wochen, der ohne Prüfung abgeschlossen worden ist. Da habe ich, ich weiß gar nicht, irgendein DIN A4-Blatt gekriegt, dass ich da teilgenommen habe. Und mehr war das gar nicht. Heute ist ein Studium, heute ist das alles akademisiert.
Jetzt ist es ja toll, du warst in Nürnberg Zeit deines Lebens eigentlich doch ein ruhiges Pflaster, oder? Eine zwar schon mittelgroße Stadt, aber kein Vergleich zu Berlin oder Hamburg oder so.
Kein Vergleich, nee.
Nee, also Nürnberg läuft da schon ruhiger ab.
Naja, wenn man sagt, das Ringkaufhaus hat gebrannt und es sind 28 Leichen rausgezogen worden aus der Ruine, dann ist das natürlich schon auch ein handfester Skandal.
Oh, was war da? Ich kann mich nicht erinnern. Welches Ringkaufhaus?
Da gab es ein uraltes Ringkaufhaus am Altstadtring, und da war ein großes altes Gebäude. Das ist als Lager und Umschlagplatz verwendet worden. Da waren eine gewisse Anzahl von Beschäftigten drinnen. Und man hat es so abgesichert, dass die Fenster vergittert waren und die Türen verschlossen waren und so weiter. Und aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht mehr weiß, ist da Feuer ausgebrochen. Und die Menschen, die sind da drin umgekommen, weil sie nicht flüchten konnten. Da war ich noch Bereitschaftspolizist.
Also du warst bei der Kripo in Schwabach.
Schwabach. Das war die Stadtkripo. Und 1972, da war ich 12 Jahre lang schon bei der Polizei, kam die Verstaatlichungswelle. Da sind die Mittelstädte in Bayern verstaatlicht worden. Da war Schwabach dabei, wie zum Beispiel auch die Stadt Lauf oder die Stadt Neumarkt. Und da kam also von Ansbach der leitende Polizeidirektor Kraus, da haben die uns gefragt, was haben wir für Interessen. Und dabei habe ich mich gemeldet als Interessent für die Spurensicherung.
Musstest du dann als Spurensicherer nochmal eine spezielle Ausbildung machen?
Verschiedene, ja, natürlich. Ja, ja.
Was muss man da lernen?
Naja, Spurensichern war damals ein Hauptthema, das Aluminiumpulver, Argentorat, der Dachshaarpinsel, dass man diesen Staub auf irgendwelche Spurenträger aufträgt und mit Folie oder mit Fotografie sichert und dieses Material nach München zum Landeskriminalamt schickt, wo das ausgewertet werden kann.
Ihr wart dann die mit den weißen Anzügen immer...
Die weißen Anzüge, die gab es erst nach meiner Pensionierung.
Ach so, tatsächlich?
Ja, ja.
Du bist in deinem ganz normalen Legeren.
Ja, ja. Damals waren wir ja gegenüber dem heutigen Verständnis, waren wir ja leichtfertig.
Was heißt das konkret?
Dass wir uns zwar schon nach menschlichem Ermessen vorsichtig verhalten haben, aber das würde heute überhaupt nicht mehr anerkannt.
Was wird jetzt anders gemacht, außer die weißen Anzüge?
Die weißen Anzüge sollen vor allem schützen Vorübertragungen. Nun, was wird übertragen? Es werden zum Beispiel Haare oder Hautpartikel oder Handschweiß übertragen und es werden Textilfasern übertragen. Das muss alles getrennt betrachtet werden.
Du hättest ja da den perfekten Mord planen können, ja. Du gehst da rein und fährst dann anschließend als Spurensicherer hin und die Spuren, die du findest, sagst, ach, da bin versehentlich ich hingekommen.
Ja, da muss man Interesse dran haben und das hatte ich leider nicht.
Von den Spuren sichern kann man ja prinzipiell nur Blut, Fingerabdrücke, Haut und Haare.
Und Textilfasern. Und Lack.
Lack.
Ja, Lack.
Von einem Auto oder
ja,
was?
Ja, zum Beispiel. Oder von einem Einbruchswerkzeug. Wenn ich mit dem Geißfuß, wenn ich den an einem Möbel ansetze, dann werden da Lackspuren übertragen.
Die findet man doch nicht. Bist du dann da mit der Lupe immer hingegangen und hast
das, den Lack sieht man sogar. Also mit der Lupe, wir hatten immer Lupen dabei, aber am allerwenigsten gebraucht. Viel wichtiger war die 2000 Watt Lampe, dass man zu zweit Spuren gesichert hat und der eine hat geleuchtet und der andere hat gearbeitet.
Hatte man da immer Arbeit oder gab es da auch schon mal so, wo ihr sagt, oh ja, Januar ist immer nicht so viel los, da sitzen wir dann im Büro und putzen mal die Schränke leer ja, oder ist man da tagtäglich immer irgendwo Neues unterwegs?
Wir hatten einen Dienstbetrieb, der sich an der Realität orientiert und die Realität, die sieht bei uns anders aus als, sagen wir mal, in der Autoproduktion, wo ein Band läuft.
Also das heißt, es kann schon mal sein, dass dann abends, Samstagabends um 20 Uhr das Telefon klingelt und heißt, hey, Rainer, ab, wir brauchen dich jetzt.
Respekt, ja, genau das ist das Problem. Es ist oft genug vorgekommen, dass man, sagen wir mal, am grünen Donnerstag sind Gäste gekommen, die rohen Klöße sind in der Küche herangereift und der Rainer ist da unten fortgefahren und da oben sind die Gäste eingebogen, um uns zu besuchen.
Da muss man dann ein bisschen schneller Spuren sichern.
Nein, wie? Nein. Man fährt schon zum Tatort nicht schneller, sondern eher vernünftig und langsam und mit Bedacht. Die gesamte Spurensicherungsarbeit, die muss möglichst mit viel Bedacht durchgeführt werden, wobei also Vorgesetzte manchmal sogar dieses Bedächtige nicht an sich haben, sondern gelegentlich leider auch aufgeregt sind.
Und Spuren kaputt machen.
Ich erinnere mich an einen Einbruch bei einer Gemeinde. Da waren also echte Schuhspuren, die zur Sicherung anstanden. Man kann ja nicht überall zugleich sein. Und zwei Chefs haben sich unterhalten in unserer näheren Umgebung. Und ich musste schon sagen, seid so freundlich und trampelt mir nicht die Schuhspuren kaputt.
Und anhand der Schuhe konntet ihr dann die Marke rausfinden, aber da finde ich ja noch lange nicht einen Verbrecher, weil ja. Adidas-Schuhe gibt es ja viele.
Die Wertigkeit von Schuhspuren, die ist unter Umständen sehr groß, weil es dabei hilft, weitere Fakten festzustellen. Ich kann sagen, wenn der Schuh meinetwegen 30 Zentimeter lang ist und ich bin bei einem Verdächtigen, der bloß 28 cm lange Schuhe hat, dann brauche ich mir da keine große Mühe mehr geben. Mit solchen Mitteln müssen wir praktisch schon alltäglich arbeiten. Genauso wie ich in einem Treppenaufgang, der aufgrund des Milieus verschieden gealterte Blutspritzer aufweist, die alten angetrockneten Blutspritzer nicht sichern muss. Es kommt für die neue Tat kommen praktisch nur frische Blutspritzer in Betracht. Und die werden dann natürlich auch gesichert.
Gibst du dann lediglich die Spuren weiter oder liest du das auch aus? Oder bearbeitest du die Spuren auch, die du sicherst?
Die Spurenbearbeitung ist Sachverständigen-Sache. Gerade Fingerspuren brauchen einen Sachverständigen, weil im Allgemeinen bekannt ist, man braucht 12 taugliche Merkmale, damit eine Identität feststeht. manchmal sogar bis zu 16 Merkmale. Und die kriegt man nicht unbedingt zusammen.
Bist du schon mal an einen Tatort gekommen, wo du sagst, den kenne ich, der hat vor 3 Wochen da auch schon eingebrochen? Das ist die gleiche Handschrift. Erkennt man das oder kannst du daraus gar nichts schließen?
Bei einem so großen Gebiet, wie wir zuständig waren, ausgeschlossen.
Wie lange dauert das dann, wenn ihr dazu so einen Einbruch hin müsst, dass ihr die Spuren sichert? Von wie viel Zeit spricht man da?
Man spricht von halben und ganzen Tagen, auch von mehreren Tagen.
Was war so der größte Fall, wo du sagst, boah, da war man ja wirklich lange. Was war das?
Es gibt Fälle, die ziehen sich über die Jahre in die Länge.
Über mehr, aber der Spurensicherer ist ja nur einen Tag da.
Der ist einen Tag
und
da.
Und dann ist er weg.
Und dann wird der Tatort freigegeben und dann ist alles vorbei.
Also es ist so, es geschieht ein Mord.
Ja.
Mord hast du ja auch mitgemacht. Sammelmord,
ja. Das meiste sind Einbrüche.
Okay, dann fangen wir doch mal beim Einbruch an. Zum Mord kommen wir noch. Wer kommt, wer zum Einbruch geschickt? Das heißt, es ruft jemand, die Polizei, bei mir ist eingebrochen worden.
Ja.
Dann sagt die Polizei, bitte nicht reingehen, wir schicken jemanden vorbei.
Ja.
Kommst dann du oder kommt dann erst der Beamte?
Der Beamte, der macht den sogenannten ersten Zugriff und dann ist man sich entweder gewogen oder nicht gewogen. Es fallen dann auch Bemerkungen, so habt ihr schon ausgeschlafen. Weil sie auf uns warten müssen, bis wir, sagen wir mal, nach Weißenburg kommen. Früh von 7:30 bis 8 ist Morgenbesprechung beim Staat. Und ab 8 Uhr werden die eingegangenen Meldungen verfolgt.
Ach, das heißt, wenn der Einbruch um 3 Uhr nachts aufgenommen wurde, kommst du erst früh um 9?
Wenn irgendwas brisant ist, dann wäre ich natürlich nachts aus den Betten gejagt. Ne? Der Normalfall war eben so, dass in den Morgenstunden zum Beispiel die Putzfrau kommt, feststellt, da ist eine Tür aufgebrochen und dann wird die Polizei verständigt, wird die Streife hingeschickt und die Streife, die bleibt dort, um die Geschichte zu bewachen. Und bis wir kommen, ist es 9 Uhr. Jetzt warten die natürlich stundenlang auf uns und sind sauer. Das kann ich also schon verstehen. Und da fällt dann schon auch einmal eine Bemerkung, so habt ihr so lange geschlafen. haben wir natürlich nicht, wir können auch nichts dafür, dass der Betrieb so läuft.
Aber du bist praktisch der Erste, der reingeht und sich das Ganze näher ansieht.
Sollte sein, ja.
Und da liegt dann auch noch, wenn es ist, die Leiche.
Ja, Einbruch und Leiche sind also wahrscheinlich immer zwei Paar Stiefel, aber es kann schon auch einmal vorkommen, dass eine Leiche dabei ist, ja.
Hast du so eine Zahl, wie viele Leichen hast du dann in deiner Dienstzeit gesehen, gehabt, wie viele
das Fälle? Das kann ich nicht abschätzen.
Waren es so viele?
Es waren viele, ja.
Ja, ja, und was machst du dann da? Du gehst du dann als erstes, kennt man ja aus den Filmen, die Leiche muss man genau fotografieren?
Das war meine Beschäftigung, ja. Zunächst einmal dokumentieren, also mit dem Foto, Weitwinkelobjektiv, mit Blitzlicht oder mit Stativ. Übersichten fotografieren, so dass man sich hinterher ein gutes Bild von der Örtlichkeit machen kann.
Ich sehe das vom Fernsehen, da werden immer so Schildchen aufgestellt mit Nummern 1, 2, 3.
Das ist unheimlich zeitaufwendig, bis überhaupt die Schilder stehen. Und es ist ja auch nicht alles von vornherein bekannt. Jetzt habe ich da die Tafel 1, dann da die 2, dann da die 3. Jetzt stellt sich heraus, die Reihenfolge stimmt gar nicht. Jetzt muss ich den Einser da stehen lassen, muss den Zweier da rüberstellen, den Dreier dahinter. Jetzt kommt dann der Vierer, der ist neben dem Zweier.
Ja, aber das ist doch nur Vermutung, oder? Also das
geht nach dem, was man ablesen kann. Was also an Logik im Augenblick erscheint.
Also das heißt, du gehst am Tatort und dann prüfst du erstmal den Tathergang. Was könnte hier passiert sein?
Ja, und dann muss ich gleich sagen, das Wichtigste ist der Fußboden, denn da sind Tatverdächtige gelaufen, haben Schuhspuren verursacht. Schuhspuren, die latent sind, also unsichtbar, die man aber durch Ausleuchten und Behandlung mit Pulver sichtbar machen kann. Und wenn da jemand drin rumläuft, dann ist die Spur von vornherein kaputt.
Also das heißt am besten, wenn jemand zu irgend so einem Tatort kommt, egal ob Einbruch oder sonst irgendwas, nicht reingehen.
Nicht reingehen, ja. das ist unser Idealfall, aber der hat eben auch Schwierigkeiten.
Gab es da schon mal einen Fall, wo du sagtest, wenn ich da nicht draufgekommen wäre, den hätten sie nicht geschnappt?
Da fällt mir jetzt gerade ein ganz einfaches Einbruchsbeispiel ein. Und zwar hat da jemand einen Einbruch gemacht und hat eine Tür ausgehängt. Er hat also das Türblatt mit beiden Händen, so wie man das macht, aus den Angeln gehoben und zur Seite gestellt. Und jetzt war da eine sehr gut brauchbare Handspur im Bereich von der Türangel.
Ja klar, weil er musste ja da mit der Hand hinfassen und genau, die aushängen.
Genau, und denn vorn, wo der Türtrigger ist und so weiter, da sind 100.000 verschiedene Spuren, die sind uninteressant. Das muss also ein Spurensicherer wissen, wo suche ich meine Täterfingerspuren. Das Gericht hat das als Kriterium angesehen dafür, dass die Spur von dem Angeklagten stammt.
Und der ist daraufhin dann?
Ja, denn wenn er es vorn angefasst hätte, hätte er sich rausreden können. Aber an der Türangel, da muss er sagen, warum der an die Türangel hingelangt hat. Da langt niemand hin. Genauso, wenn der Täter das Oberlichtfenster aufbricht und da den Fensterflügel anfasst. Das ist eine Stelle, da fassen wenig oder gar keine Leute hin und dementsprechend beweiskräftig ist die gesicherte Spur.
Das heißt, du gehst da rein, du leuchtest das aus und beim Ausleuchten siehst du schon, da vorne ist was.
Ja, ja.
Und dann gehst du hin und machst dann deinen Puder drüber und arbeitest mit Klebeband die Sachen raus.
Jawohl, genau so läuft's.
Aber nimmt man die Arbeit dann nicht mit nach Hause, wo man sagt, boah, also ich hätte da schon Angst, weil man sieht ja sehr viel Leid und sehr viel Verbrechen vor allen Dingen.
Ja, ein Verbrechen nach dem anderen.
Ist da dein Haus speziell abgesichert, wo du sagst, also zentrale Alarmanlage, dies und jenes?
Ja, ich habe mir zum Beispiel für 10.000 D-Mark Alarmanlage einbauen lassen.
Du hattest ja zu dieser Zeit auch deine Frau.
Ja.
Wann hast du geheiratet?
1962.
Ja, da warst du noch jung.
Ja, da war ich 22 Jahre alt.
Mit 22 geheiratet?
Das war der Normalfall damals.
Ja. Selber ausgesucht? Ja.
Wir haben uns im Alter von 6 Jahren erstmals kennengelernt, haben aber damals noch keine Heiratsabsichten gehabt.
Ach so. Also die Frau war gleich alt wie du?
Ein Jahr jünger. Ich bin ein Jahrgang 40 und meine Frau Brigitte ist ein Jahrgang 41 gewesen.
41.
Ist vor 8 Jahren gestorben.
Hat die das nicht genervt, wo die sagte, Mensch, jetzt bist du schon wieder unterwegs, jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin? Oder hat die das alles mitgemacht?
So tragisch hat sie es nicht gefunden.
Und die war froh, wenn der Mann mal außer Haus war.
Sie war ja selber berufstätig, ne? Die war beim Siemens und ich war bei der Polizei.
Was war für dich dein bewegendster Fall?
Den habe ich mir zurechtgelegt und ich denke, ich kann ihn aus freien Stücken einigermaßen erzählen. Aber das ist auch eine Zickzack-Angelegenheit.
Ja, gerne. Wir sind gespannt.
Die beginnt also in Schwabach und wird vollendet in Weißenburg.
Oh.
So viel kann man sagen.
Okay, ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, was kommt.
Ja, ja. Zunächst in Schwabach, da zieht eine junge Familie in ein Hochhaus ein im Norden von Schwabach. Und in dieser Familie gibt es Streitigkeiten, nur es fällt auf, dass der Familienvorstand, der Vater, jähzornig ist. Sie haben eine Katze und es ergibt sich an einem bestimmten Tag, dass er die Katze packt und so wild von sich schleudert, dass die Katze einen Wirbelbruch erlitten hat und also tot war. Das war also eine Geschichte, die erst in den Folgejahren durch Vernehmungen bekannt geworden ist.
Ja.
Weil das die Frau geschildert hat. Die hat nämlich allmählich Angst vor ihrem Mann gekriegt und hat sich auch letzten Endes von ihm getrennt. Aber das ist dann später erst aktuell, wenn ich von Weißenburg erzähle. Nun, die Geschichte in Schwabach, die beginnt mit einem Omnibus. Er hat sich als Omnibusfahrer beworben bei einem kleinen Omnibusunternehmen in der Nähe von Schwabach und hat in der Früh um 5, 6 Uhr herum Arbeitskräfte gefahren, aus Richtung Ansbach kommend, Richtung Nürnberg, Hohe Marter. Da hatte er eines schönen Tages eine 26-jährige Frau als ersten und einzigen Fahrgast im Omnibus. Was macht der Omnibusfahrer? Er täuscht eine Panne vor, fährt von der Straße raus auf so einen Parkplatz und macht sich zu schaffen an der Frau, die natürlich nicht sitzen bleibt und es entsteht eine Rangelei, die sich außerhalb vom Omnibus fortsetzt, an einer Böschung, im Gestrüpp. Und diese Rangelei muss eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben, denn er ist noch einmal ins Handschuhfach vom Omnibus gegangen und hat eine 9 mm Gaswaffe, einen Revolver, geholt und hat auf die Frau gegen die vorgehaltenen Hände geschossen, sodass also die Frau in dem Augenweiß sogenannte Schusstätowierungen erlitten hat.
Die Frau ist gestorben?
Die Frau ist nicht gestorben. Er hat also von der Frau abgelassen. Die Frau ist auf die Straße, er ist weitergefahren und die Frau ist auf die Straße rausgetorkelt. Und da kam ein Pfarrer zufällig des Weges mit seinem Auto und hat gemerkt, dass die Frau offensichtlich außer sich ist und Hilfe braucht. Er hat sie mitgenommen zur Polizei nach Heilsbronn.
Die hat ja da nichts mehr gesehen, oder?
Die war ja. Und die Heilsbronner haben uns in Schwabach angerufen und die Schwabacher Polizei hat einen Streifenwagen zu dem Omnibusunternehmen geschickt. Und wie die dorthin kommen, kommt auch gerade der Omnibus von der Hohen Marder als Leerfahrt zurück. Der Mann war offensichtlich total fertig, hat frische Kratzspuren am Hals und im Gesicht, glaube ich, auch gehabt.
Da braucht man keinen Spurensicherer mehr.
Da braucht man keine Spuren mehr sichern, sondern der wurde vorläufig festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und wurde vom Landgericht Nürnberg zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ist er zunächst einmal für die Polizei verschwunden.
Er sitzt ja im Gefängnis 8 Jahre lang.
Ja, der Alltag ist weitergegangen. Und eines schönen Tages, nach Jahren, wird also bekannt, dass in Weißenburg eine seltsame Geschichte passiert ist. Da ist eine Frau vom südlichen Teil quer durch die Altstadt gelaufen, Richtung nördlichen Stadtrand und wurde von der Altstadt her von einem Mann verfolgt. Und wie die einbiegt in das Viertel, wo ihr Wohnblock ist, wird sie eingeholt von dem Mann und der packt ihr Haar, reißt ihr den Kopf nach hinten zurück und sticht ihr mit dem Messer beim Schlüsselbein in den Körper hinein.
Also beim Hals. Sodass
also sofort eine starke Blutung entsteht. Und wieder ist der Zufall der beste Helfer. Die Frau sackt zusammen, weil ein Auto kommt gerade her und der Täter lässt von ihr ab und flüchtet. Das Auto, wo da kommt, das war eine Krankenschwester, die im Kreiskrankenhaus in Weißenburg arbeitet. Und die war gerade mit der Arbeit zu Ende und sieht es, zerrt die Frau in ihr Auto rein und kehrt zurück zu ihrem Krankenhaus und liefert die Frau dort ab. Und die Ärzte retten die Frau.
Nein.
Ja.
Wow.
Die war also des Todes und konnte also wirklich noch gerettet werden. Die kam davon, aber...
Das ist ein echter Schutzengel.
Ich möchte nicht wissen, was die Frau seelisch erlitten hat.
War das ein Bekannter, derjenige, der zugestochen hat? Wer war das?
Das war jetzt eine Frage, die Weißenburger Polizei zu beurteilen gehabt hat.
Spannend, und eigentlich ist ja der Spurensicherer hier wieder fehl am Platz.
Zunächst.
Also die Polizei in Weißenburg war für diesen Fall zuständig.
Die Polizei in Weißenburg, die weiß natürlich, wo die Frau, diese Patientin zu Hause ist, die Wohnadresse, bestimmter Wohnblock, und da gibt es mehrere Wohnblocks, und gleich im Nachbarblock, da wohnt unser Omnibusfahrer. Vor 8 Jahren die Geschichte.
Ja.
Und die Weißenbürger, die hatten durch Nachrichtenaustausch, nennt man das in der Polizei, die hatten von der damaligen Geschichte Kenntnis. Jetzt hat die Polizei Weißenburg den Mann festgesetzt in der Arrestzelle, damit ihn die Kripo weiter behandeln kann.
Ah, einfach auf Verdacht hingefahren.
Ja,
okay,
ja. Also die Vorstrafe hat schon eine Rolle gespielt.
Und war er es?
Wer war es?
Wie haben die das rausgefunden? Wie kann man dem das nachweisen?
Jetzt waren wir im Vorteil, indem wir von Schwabach nach Weißenburg gefahren sind, haben uns in Ruhe erst den Tatort angesehen, Blutspuren gesichert und sind dann in den Wohnblock rein, wo die Weißenburger Polizei den Tatverdächtigen geholt hat. Wir hatten die Schlüssel zur Wohnung. Der Tatverdächtige hat die Wohnung alleine bewohnt und wir haben die Wohnung gründlich durchsucht. Und da gab es also ein sogenanntes Kinderzimmer mit Teppichauslegeware. Und die Möbel waren weg. Aber umso besser, ich habe bei der Spurensuche an einem Stück Tapete, das von der Wand abstand, einen Blutschmierer entdeckt. Dann haben wir allgemein das Blutspurensuchen begonnen. Und das war dann nicht mehr am selben Tag, das war dann in der Folgezeit. Wir waren dann wiederholt dort.
Und er war derweil in Polizeigewahrsam.
Ja, da überlege ich gerade, weil der kann ja bloß bis zum Folgetag im Gewahrsam bleiben. Jedenfalls haben wir die Wohnung durchsucht, solange wie der bei der Polizei in der Zelle war. Und sind drauf gekommen, dass in dem Kinderzimmer der Teppich blutdurchtränkt war.
Hat man das nicht gesehen?
Nein, der war so eine dunkelbraune Färbung mit Gelb und anderen Farben dabei. Das war jedenfalls unauffällig.
Aber es kann ja nicht von dieser Frau gewesen sein, denn erstochen wurde sie ja auf offener Straße.
Ja, genau. Von der Frau war es auch nicht, sondern es waren Blutspuren, die mit einem vermissten Fall zusammenhängen. Wir hatten in Weißenburg ein 18-jähriges Mädchen, die hat mit ihren Eltern gestritten und ist zornig aus der Wohnung verschwunden. Und wo hat sie sich rumgetrieben? In einer Kneipe in der Innenstadt von Weißenburg. Und trifft dort drei Saufkumpane, wovon einer, wie sich später herausstellt, der Omnibusfahrer war. Und zwei andere Kumpanen waren auch noch dabei. So, und er ist vielleicht abends 10, 11 geworden und das Mädel hat ein Problem gehabt, wo bleibe ich über Nacht? Und die drei, da hat der eine hat gesagt, ja, ich habe eine Wohnung, du kannst mit uns drei heimgehen, kannst bei uns schlafen. Und das ist dann auch so gemacht worden. Jedenfalls hat man sich nachts getroffen und das Mädchen hat irgendwelche sexuellen Anwandlungen brüsk abgewiesen und die hat sich wieder ins Bett gelegt und hat geschlafen und der Omnibusfahrer hat in seinem Wohnzimmerschrank drei Hammer gehabt und einen davon hat er genommen und ist zu dem Mädchen ins Kinderzimmer hintergegangen. Und hat er dreimal auf die Schläfe geschlagen mit voller Wucht und hat sozusagen einen terrassenförmigen Bruch des Schädelknochens verursacht. Und an dem ist das Mädchen verstorben. Jetzt ist der Morgen gekommen, das war Sonntag, und die zwei Saufkumpane, die haben sich verabschiedet, ahnungslos, die wussten von gar nichts. Der Omnibusfahrer hat also überlegt, was er jetzt machen kann. Er hat eine Leiche und die muss er verschwinden lassen. Dann hat er sie in einen Teppich eingerollt und hat sie abends um 10, 11 Uhr rum, spät abends, in den Keller geschafft. Hat die also in seinen Keller Lattenverschlag eingesperrt und am anderen Tag hat er sich überlegt, wo schaffe ich jetzt die Leiche hin? Da war im Hof eine Schuttmulde gestanden und da war Rosenheckenschnitt drauf und da hat er seine Leiche geholt und hat sie in die Schuttmulde rein und hat sie mit dem Heckenschnitt zugedeckt. Und jetzt war es Juni und die Sonne hat drauf geschienen und die verflossene Zeit und so weiter, fängt jetzt die Leiche zu riechen an. Und dieses Riechen, das hat Anwohner gestört. Da haben die bei der Schuttfirma angerufen und die Firma hat natürlich die Mulde abgeholt und hat sie nach Ellingen in die Müllabladestelle verfrachtet. Und jetzt war die Leiche also fort und es sind 6 Wochen ins Land gegangen. Da haben wir Dienstbesprechung gemacht in Schwabach und haben uns dazu durchgerungen. Die Schuttgrube ist weitläufig und da haben wir also den Baggerführer gebeten, er soll uns unterstützen, hat er auch selbstverständlich gemacht, und zwar von Montag bis Freitag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Tag nichts und nochmal nichts. Und am Freitag war der Rainer Stretz dort und der hat um 11 Uhr rum hat er gesagt, er macht jetzt Schluss. Er glaubt nicht mehr dran, dass wir die Leiche finden können. Und er geht heim, er isst was und dann kommt er wieder. Und wie er wieder kommt, langt er dreimal zu mit dem Bagger und auf einmal rennt er schreiend vom Bagger weg und deutet bloß hin, war ein Schädel mit faulichem Milieu aus der Baggerschaufel gerollt. Und dann haben wir Schluss gemacht. Dann haben wir gesagt, mit dem Bagger wird jetzt nichts mehr weitergemacht, sondern durch die Baggerarbeiten ist da eine Steilwand entstanden. Er soll uns, wenn es machbar ist, mit dem Baggerlöffel die Wand sichern und am Fuß von der Stelle haben wir dann zu dritt mit Gummihandschuhen im Dreck gewühlt.
Und die Dame ausgegraben.
Und dann haben wir die Reste von der Dame gefunden, weil es gab Ratten, die haben also die Leiche weitgehend gefressen. Es wurden Skelettteile gefunden, der Schädel natürlich auch. Der Unterkieferknochen, ganz wichtig, da ist die Fahndung zum Zahnarzt gefahren und hat also die Identität bekommen vom Zahnarzt. Und wir haben 2 silberne Halskettchen gefunden, also in dem Zusammenhang mit den Knochen. Es wurde eine improvisierte Leichenöffnung, Obduktion durchgeführt von der Rechtsmedizin Erlangen im Friedhof. Jedenfalls konnte die 18-Jährige einwandfrei identifiziert werden.
Wie ist es, wenn man da an einem Müllplatz steht und da so ein 18-jähriges Mädchen ausgrabt? Da muss man doch jeden Glauben an die Menschheit verlieren.
Das ist ziemlich die Basis, ja. Also tiefer geht's nicht.
Wie verarbeitet man sowas?
Indem man es einfach nicht mehr aus dem Gedächtnis löschen kann. Die Bilder bleiben.
Der hat praktisch mit dem Bagger den Kopf vom Mädchen abgetrennt, sozusagen? Weil das, die war ja mal ganz wahrscheinlich.
Ja, das freilich. Der hat die irgendwie erwischt.
Erwischt.
Und hat halt in erster Linie den Schädel erwischt.
Also somit konnte dann praktisch dieser Mord dem Omnibusfahrer zugewiesen werden.
Musste ihm klar angelastet werden.
Ja. Angelastet. Hat er das dann gestanden?
Das weiß ich nicht. Weil Spurensicherer und Ermittler sind 2 Welten bei der Polizei.
Hast du den nie kennengelernt?
Nein.
Du weißt ja nicht, wie der ausschaut?
Nein.
Wie ging der Fall dann weiter? Weil prinzipiell ging es ja eigentlich um den Messerstich auf offener Straße.
Das ist Ermittlungssache, das kann ich also aus meiner Sicht nicht aufklären.
Okay.
Das wurde aufgeklärt, ja.
Was ist mit der Frau passiert?
Die Frau
Von dem
die,
Mörder?
Die Frau, die ist auch von Schwabach nach Weißenburg mit umgezogen und haben Streitereien, eine größere Angst bei der Frau ausgelöst, sodass sie und ihre Tochter die Wohnung verlassen haben. Wo die hin sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls, der Omnibusfahrer hat die Wohnung nur noch alleine bewohnt.
Was ist aus dem Omnibusfahrer geworden?
Soweit ich mich erinnere, kam der nach Straubing in die Strafanstalt für schwere Fälle und da könnte er heute noch einsitzen.
War das der schwerste Fall, den du hattest?
Durchaus nicht.
Also ich kann es mir nicht mehr brutaler vorstellen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ja.
Schlimmer geht doch nicht mehr.
Es gibt auch einen Streit zwischen Mutter und Tochter eines Teils an einem ganz anderen Tatort.
Ja.
Und der Vater ist die Streitursache und der Streit hat sich so weit gesteigert, dass die Tochter aus dem Keller eine Axt holt und hinterrücks den Vater, der am Esstisch sitzt, und sei Suppe löffelt oder sei Essen zu sich nimmt, dem haut die Tochter die Axt in den Schädel und spaltet ihm den Schädel. Und dann hat man ihn gemeinsam in den Keller geschleppt und hat ihn auch mit irgendwelchen Türblatt und Lattenverschlag und irgend sowas zugedeckt. Und sie haben dann angezündet. Die haben also Feuer gelegt im Keller. Feuerwehr kommt. Die Feuerwehr stellt fest, der Brandherd ist im Keller und im Keller ist eine Leiche. Der Brand wurde gelöscht. Die Feuerwehr rückt ab. Die Kriminalpolizei kommt in Begleitung Rechtsmedizin.
Und deiner Begleitung dann?
Ja. Und der Arzt sieht, wie von der Leiche weg einzelne Maden kriechen.
Also war die Leiche schon länger tot?
Ja, es gab da einen gewissen Zeitaufwand, bis das entdeckt worden ist. Bei einer Leichenablage waren in den Augenwinkeln, Nasenöffnungen, Ohren, waren bereits Madeneier abgelegt.
Ist es so, dass jeder Täter Spuren hinterlässt?
Eigentlich ja. Ja, es ist der Grundsatz, Spuren verursacht eigentlich jeder.
Gibt es einen Tatort, wo du mal gar nichts gefunden hast, wo du sagst, also das...
Es gibt es natürlich, ja.
Wie machen die das? Handschuhe, Ganzkörperanzug oder was?
Handschuharbeit ist sowieso, das lässt sich auch bei der Fingerspurensuche, lässt sich in vielen Fällen Handschuharbeit feststellen. Weil das sind dann Nähte oder Profilrillen und so, sind erkennbar. Und dann weiß man schon von vornherein, also die Fingerspuren, die ich da finde, sind sogenannte Berechtigte. Das sind also Leute, die haben mit dem Einbruch nichts zu tun.
Aber prinzipiell, der Spurensicherer ist doch immer am Tatort, wenn das Ganze frisch ist. Also du bist doch da nicht erst Jahre später, da findet man doch nichts mehr.
Die interessantesten, für meine Einschätzung, die interessantesten Spätfälle sind aus der DNA-Untersuchung gewonnen worden. Denn die Polizei hat ab 1984 etwa die DNA als Spurenmethode in Gebrauch genommen. Am Anfang hat es immer geheißen, ja, bringt mir die Ware her, und die Erfolge waren gering, aber bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich da vieles vielfach verbessert. Zum Beispiel kann man ein Haar unterteilen in die Wachstumszonen und den Haarbalg, also sozusagen die Haarwurzel. Am Anfang hat es geheißen, man kann nur die DNA von der Haarwurzel feststellen. Und irgendwann ist dann die Nachricht gekommen, ja, also jetzt kann man auch das Haar selber DNA-mäßig untersuchen.
Man sieht ja in jedem Krimi immer Spurensicherer. Welcher ist denn am, ich sag jetzt mal, am detailgetreuesten?
Tut mir leid, ich kenn's nicht.
Schaust du kein Fernsehen oder schaust du keine Krimis?
Die Krimis schaue ich deshalb nicht an, weil sie im Ausdruck mehr Richtung Unterhaltung gehen und nicht Richtung Wahrheitsfindung.
Aber der klassische Tatort ist doch nicht schlecht.
Ich stoße mich an jeder gezeigten Leiche, die nicht so aussieht wie Leichen, die ich wirklich in Erinnerung habe.
Ach, da merkst du tatsächlich, dass du sagst, nee, also das kann gar nicht so sein.
Am auffälligsten ist oft einmal das durchblutete Gesicht oder durchblutete Hände. Wenn die Hand durchblutet ist, schaut sie anders aus, als wenn der Blutkreislauf stillsteht.
Ach, das ist interessant. Das heißt, du siehst eine Fernsehleiche und denkst dir, der ist ja gar nicht tot.
Kann er gar nicht sein. Der muss ja sein Geld in den Empfang nehmen.
Ihr sammelt doch am Tatort die ganzen Beweise in so Säckchen. Also so Haarspuren und das wird ja alles verpackt.
Ja.
Was passiert mit diesen Sachen dann?
Die kommen ins Regal im Keller, beziehungsweise wenn der Fall an den Staatsanwalt abgegeben wird, hat die Staatsanwaltschaft auch einen Spurenkeller.
Wie lange werden die aufgehoben?
Manche zu wenig. Wenn dann die Frage kommt, haben wir den noch? Nö, dann können wir nichts mehr machen.
Weil das wäre jetzt schon spannend, mal die ganzen Fälle vor 40, 50 Jahren wieder rauszuziehen und da mal eine DNA-Analyse drüber laufen lassen.
Das wird ja gemacht. Das ist ja ein handfester Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Wenn ein Verfahren eingestellt wird nach der Strafprozessordnung, dann ist die für die Polizei noch lange nicht tot. Dann gibt es Kreise in der Polizei, die sich mit Altfällen befassen.
Aha.
Und manchmal auch erfolgreich. Ja.
Gibt es einen allgemeinen Fall, wo du sagst, Mensch, da wäre ich gerne damals am Tatort gewesen und hätte mir das angeschaut?
Nein.
Gar nichts?
Wir haben ja jetzt noch gar nicht von Obduktionen gesprochen.
Ja, aber da warst du ja nicht dabei.
Doch.
Ja, aber was hast du da gemacht?
Fotografiert und wenn es eine unbekannte Person war, Fingerabdrücke gemacht. Es gibt in der Obduktion immer einen ersten und zweiten Obduzenten. Der erste Obduzent, der gibt den Ton an. Herr Streetz, haben Sie die Leiche fotografiert? Ja, Herr Professor, die habe ich bereits fotografiert. Dann können wir anfangen. Wir beginnen heute mit dem Schädel. Der Angestellte, der muss dann den Schädel aufpräparieren, muss den Knochen aufsägen und so weiter. Und dann wird das Gehirn entnommen.
Ist dir da nicht schlecht geworden?
Nee.
Ja, ich könnte es nicht.
Ich hab erlebt, dass halt so Studenten reingeführt worden sind und dass da mal schnell einer umgefallen ist, ja.
Aber der Rainer ist gestanden, der war standhaft.
Der Rainer hat das nie was ausgemacht. Nein. Es hat ja auch nicht nur saubere Leichen, sondern auch stinkige Leichen gegeben. Wenn da zwei Leichen gelegen sind im Keller von der Rechtsmedizin Erlangen und da waren schon Würmer dran und Käfer und da war es auch nicht viel besser, dann haben die miteinander immer korrespondiert. Und wenn da die Käfer hin und her geflogen sind mit nassen Füßen, da hat man automatisch einen Bauch eingezogen, ne? Die Staatsanwältin sagt, Herr Streetz, ich kann mir das nicht, ich muss dabei sein, aber ich kann mir das nicht anschauen. Ich bin draußen im Flur. Wenn irgendwas Interessantes ist, gehen Sie raus und sagen mir Bescheid.
Diese Bilder, das macht doch was mit den Menschen, das verändert doch.
Ja, mich hat es nicht verändert, das glaube ich nicht. Ich lebe heute ein ausgeglichenes, ruhiges Leben. Ich habe meine Freudentage und ich bin zwar allein, aber ich bin trotzdem nicht allein. Ich habe die Familie Fersch und ich habe bis vor kurzem den Michel gehabt. Mit dem habe ich also jeden Freitag seit 2 Jahren, Mittag um 12, habe ich einen Fisch gebraten oder blau gemacht und so. Also immer Abwechslung. Und jetzt ist der arme Kerl mit 72 Jahren, kriegt einen Schlaganfall. Lebt noch ein paar Wochen im Neumarkter Krankenhaus und schafft es nicht mehr.
Aha. Wie viele Kinder hast du?
Einen Kinder.
Alles Boom.
Einen Sohn?
Ja. Und ist der dann auch bei der Polizei?
Der hat gesagt, Vater, was du machst, das ist so interessant, das will ich auch werden. Habe ich gesagt, Thomas, wir haben zurzeit große Lage in Wackersdorf. Da werden also Steine, da werden Stahlkugeln auf Polizeibeamte geschossen. Du machst das nicht. Die stecken dich nämlich erst einmal in die Uniform und dann kannst du rudern, ob du vielleicht da landen kannst bei der Polizei, wo ich heute bin.
Also hast du in dem Beruf auf gut Deutsch gesagt ausgeredet.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage von unserem Zahnarzt, der gesagt hat, Mensch, wenn der Rainer bei dir ist, frag ihn doch mal, was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man eine Leiche, einen vielleicht Toten in der freien Natur in einem Gebäude zufällig begegnet?
Handy 110, Ende.
Mehr nicht.
Mehr nicht. Alles andere ist schädlich.
Und verwischt Spuren.
Ja. Es müssen zum Beispiel im Freien gefundene Leichen, die werden grundsätzlich, werden die Hände in Plastiktüten gesteckt, weil die Hände, da sind die Fingernägel, an den Fingernägeln ist Schmutz zu erwarten. Ne? Wenn er sich irgendwo festgekrallt hat, hat Hautpartikel unter den Fingernägeln, das ist also DNA-mäßig hochinteressant.
Du bist jetzt 84 Jahre alt, seit 23 Jahren in der Rente.
Ja.
Eigentlich hättest du doch jetzt noch 20 Jahre oder bis heute noch als Privatdetektiv arbeiten können.
Die Privatdetektive, die sind rechtlich in Deutschland schlecht gestellt. Das käme für mich niemals in Betracht. Denn der Staat hat das Strafverfolgungsrecht und die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Und diese privaten Dinge, da geht es eigentlich um schleimige sexuelle Erlebnisse, die irgendwem sauer aufstoßen.
Also nicht deine Welt?
Nein, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das sind in den Kaufhäusern zum Beispiel, das sind für mich arme Hunde. Die müssen Umsätze bringen, die müssen Ladendiebe finden, die müssen sich mit dem Gesindel, das da sein Unwesen treibt, klarkommen. Das ist ein Drecksgeschäft.
Was ist eigentlich aus deiner Schwester und deiner Mutter und Stiefvater geworden?
Die sind alle schon tot.
Wie alt durften die werden?
Meine Schwester, die ist, glaube ich, 60 geworden. Die ist schon lange tot, die hat Krebs gehabt im Gehirn.
Okay, und deine Mutter und dein Stiefvater?
Die Mutter ist ein 19er Jahrgang gewesen, die ist aber im Jahr 2000 gestorben. 80 ist sie geworden.
Du wohnst also mit 84 Jahren alleine. Was macht dein Sohn?
Der ist glücklich verheiratet in Wendelstein.
In Wendelstein?
Und der hat schon zwei erwachsene Buben. Der ist ja schon 62 Jahre alt.
Ach so.
Nur freilich.
Und du hast keine Lust, dann hat ihr zum Sohnemann zu gehen, du fühlst dich in Deining wohl.
Ja, die wollten mich schon kassieren, wollten mich in Wendelstein ins Altersheim stecken.
Ah.
Da habe ich gesagt, na, also da ist mir launemäßig nicht danach.
Nicht danach, das glaube ich gleich.
Ja, ja. Ja. Ich fahre lieber jeden Montag, sofern keine Schulferien sind, 75 Kilometer nach Ingolstadt und mache Seniorengymnastik. oder setze mich unter der Woche, nicht da, wo viele Radfahrer unterwegs sind, sondern ich setze mich unter der Woche auf mein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung und tu was für meinen alten Körper.
Denkst du noch oft an deine Tätigkeit als Spurensicherer zurück?
Ja, es war schlimm. Vor allem war es schlimm für meine Frau, wenn wir durch Altdorf gefahren sind oder durch Weißenburg oder durch Treuchtlingen oder durch weiß nicht was. Überall hat's halt, da habe ich das gehabt, da war die, jetzt hör doch einmal auf davon.
Drei Personen, mit denen du noch einen Kaffee trinken gehen könntest, die können schon gestorben sein,
ja.
Sprache egal, welche drei würde denn der Rainer wählen?
Die erste Person ist die Tante Else, die ist schon längst verstorben, die ist 90 Jahre alt geworden. Und zwar hat die für uns gesorgt, wo wir als Ledige keine Bleibe hatten. Die kann ich also nicht vergessen. Da bin ich unendlich dankbar. Das nächste ist dann der Onkel Eugen und die Tante Betty. Die haben uns das Anwesen geschenkt, sozusagen. Ne?
Also deine jetzige Heimat. Wer wäre dann die dritte Person?
Und die dritte Person ist mein Michel.
Der Michel war der Nachbar.
War der Nachbar, ja.
Darf ich fragen, warum nicht deine Frau?
Meine Frau?
Ja.
Ja, die habe ich in unveränderlicher Liebe im Gedächtnis. Und zwar habe ich daraus einen Kult gemacht. Sie ist leider an verschiedenen Ursachen vor 8 Jahren verstorben und ist in unserem gemeinsamen Grab im Südfriedhof in Nürnberg beerdigt, ist also verbrannt worden. Und die Urne habe ich selber versenkt. Und ich habe mir in meiner Küche eine Bildwand gemacht. Da war die Brigitte ganz groß. Die ist jetzt noch. Und daneben das Grab, das habe ich jetzt weggenommen, weil also das Grab ist nicht so wichtig wie die Person. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Brigitte einmal im Monat zu besuchen, um mich mit ihr 15 Minuten zu unterhalten. Das ist mehr als ein Kaffee.
Allerdings.
Und ich fahre also früh um 8 Uhr weg, bin um 9 Uhr in Nürnberg am Südfriedhof, spreche mit der Brigitte. Meistens geht es um die Ereignisse des zurückliegenden Monats. Und zum Abschluss, ich verabschiede mich dann mit einem Vaterunser. Und zwar im Wechsel einmal Deutsch und einmal Lateinisch.
Das ist ein schöner Schluss des Kreises für die Sprache, die ihr so gehasst habt, gell? Lieber Rainer, schön, dass du heute gekommen bist und mit uns deine Geschichte geteilt hast. Das war
es ist nichts aufgebauscht und es ist alles nach bestem Wissen sachlich wiedergegeben.
Vielen herzlichen Dank, es war sehr inspirierend. Komm gut heim und danke, dass du da warst.
Herzlichen Dank, lieber Harry. Ich glaube, du bleibst mir lange im Gedächtnis.
Ja, und du uns auch. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.